Decode the Buzz.
Public Enemy, Don't Believe the Hype. Jede Woche ein neuer Trend und ein neues lustiges Wort, das kein Mensch versteht. Wir warten immer so ein bisschen auf das Next Big Thing, wo Technologie quasi als Verheißung ist und man muss nur drauf springen. Wir sind alle überfordert. Die Idee damals von dieser Demokratisierung hat nicht so richtig stattgefunden. Wir sind wahrscheinlich näher am Mittelalter als je zuvor.
Decode the Buzz.
Willkommen bei Decode the Buzz. Wir sind hier gerade beim Stäffacher, ein Ort, der perfekt symbolisiert, über welche Themen wir heute reden wollen. Zmitten in der Stadt, nahe um Kreis 1, aber auch nahe um Kreis 4, Medienhäuser, Banken, Agenturen und Nightlife auf engstem Raum. Bei uns im Studio ist der Dr. Stefan Sigrist, ein Mensch, der nahe an der Zukunft ist und sich mit seinem Think Tank Wire täglich damit auseinandersetzt, wie digitale Möglichkeiten unser Leben verändern. Wir wollen verstehen, was ein Think Tank macht, wie man die Zeichen der Zukunft frühzeitig erkennen kann und was ihn selber antreibt. Stefan, danke, nimmst du Zeit.
Danke für die Einladung.
Wenn es um die Zukunft geht, haben wir all unsere eigenen Vorstellungen, wie die aussehen wird. Umso mehr ist es spannend, mit jemandem zu reden, der sich täglich damit beschäftigt, wie die Zukunft aussehen könnte. Dir werden sicher viele Fragen gestellt zu der Zukunft und sicher auch viel komplexer. Welches ist die Frage, die am schwierigsten ist für dich zu beantworten, wo du jedes Mal denkst, ah, die ist tough?
Die klassische Frage ist natürlich, wie sieht denn die Zukunft aus und was machen wir in 2 Jahren oder in 20 Jahren? Und die ehrliche Antwort ist, in ganz vielen Fällen wissen wir das natürlich nicht. Wir sind seit längerer Zeit auch wieder in einem Zeitalter gelangt, wo wir davon ausgehen, dass wir über Daten und ähnliche digitale Methoden sehr präzise können voraussehen, was wir in Zukunft machen, was der Mensch eigentlich möchte. Und in vielen Fällen ist die Realität sehr viel komplizierter und komplexer. Und das ist eigentlich das Spannungsfeld, wo wir drin sind, dass natürlich es wichtiger denn je ist, sich langfristig ein Bild zu machen von dem, was kommt, und auf der anderen Seite präzise Prognosen in den meisten Fällen nicht funktionieren. Und darum ist es eben auch von Anfang an in unserer Arbeit so gewesen, wir haben uns gar nicht darüber definiert, dass man eine Prognose macht, die nachher 1:1 eintrifft, sondern unsere Aufgabe ist viel mehr, Unternehmen oder Entscheidungsträger oder auch Leute aus der Öffentlichkeit zu inspirieren oder dazu anzuregen, sich eigene Gedanken zu machen und letztendlich so auch zu einer Vielfalt von Ideen beizutragen. Also es ist wie eine andere Mission. Aber um deine Frage zu beantworten, der Punkt ist wirklich der kritische Teil. Wie sieht es morgen aus? Und das geht es eigentlich gar nicht.
Also ihr wollt eigentlich gar keine Prognosen abgeben, sondern ihr wollt Leute zum Denken anregen?
Richtig, ja. Und gleichzeitig hat es natürlich schon damit zu tun, dass man Strukturen bietet, wo man sich mit der Zukunft kann anfangen beschäftigen. Weil man kann jetzt da gehen, systematisch die sogenannten Makro- oder Megatrends anschauen. Und wir wissen, unsere Gesellschaft wird älter. Es ist auch völlig klar, dass Digitalisierung ein Fundament ist von unserer Wirtschaft, von unserer Gesellschaft. Wir wissen, dass der Klimawandel eine Realität ist. Und da hat es ganz viele langfristige Einflussfaktoren, die sehr wohl natürlich eine Grundlage geben, wo wir uns darauf anfangen einstellen. Also der erste Punkt ist eigentlich der, es geht nicht um Trends, sondern es geht um das Verständnis der künftigen Rahmenbedingungen. Und dann kann man natürlich anfangen, abdeklinieren und sagen, ja, innerhalb jetzt von dieser digitalen Transformation, was sind denn dort die Rahmenbedingungen, die prägen? Und wir sind sehr stark aus einer Welt geprägt worden in der letzten Zeit, wo Technologie im Mittelpunkt steht. Und das merkt man an diesen ganzen Buzzwords oder an diesen Schlagworten. Künstliche Intelligenz, Blockchain und Kryptowährungen und NFTs und so weiter. Und natürlich sind das Signale oder Faktoren, die das beeinflussen. Aber wichtiger ist eigentlich auch dort nochmal zu verstehen, was der Einfluss ist auf die Rahmenbedingungen. Sprich, und dann kommen wir ein bisschen näher an den Alltag, auf die Innovation selber, weil die Innovation oder eine Innovation findet ja dann statt, wenn eine Technologie, eine Erfindung einen Nutzen stiftet, wenn ich etwas damit machen kann. Und wir sind sehr stark in dieser anderen Welt geprägt. Man hat auch jeden Tag immer gesagt, alles, was kann digitalisiert werden, wird digitalisiert. Und jetzt langsam merken wir, ich glaube, es ist so ein Tipping Point, das stimmt ja gar nicht. Man kann wahnsinnig viel lustiges Zeugs bauen. Mhm. Wir haben alle 50 Apps drauf und von denen brauchen wir 3. Also wir müssen eigentlich verstehen, was wollen wir in Zukunft. Und um das verstehen, muss man die Rahmenbedingungen verstehen. Und so gesehen gibt es schon eine Kaskade von Schritten, wo man durchaus die Planung kann optimieren. Und das ist Teil, wichtiger Teil von unserem Geschäftsmodell. Mhm.
Jetzt, du bist der Gründer vom Think Tank WIRE. WIRE steht für Web for Interdisciplinary Research and Expertise. Was sind denn die wichtigsten Aufgaben von einem Think Tank?
Also grundsätzlich muss man wahrscheinlich noch mal geschwind einleiten und sagen, der Think Tank-Begriff, der kann breit definiert werden. Und traditionell sind Think Tanks gerade im angelsächsischen Kontext ja Organisationen, die häufig nahe sind bei den politischen Parteien, die dort dann eigentlich vorausschauend Ideen entwickelt haben. Und da gibt es in der Schweiz auch ein paar, die in dieser Tradition stehen. Und wir haben aber eben, wie du das gesagt hast, von Anfang an ganz einen anderen Ansatz gehabt. Also bei uns geht eigentlich der interdisziplinäre Denkansatz steht in der Mitte. Und das heisst, wir helfen, im grösseren Bild überhaupt zu verstehen, welche Einflussfaktoren prägen denn die Rahmenbedingungen von morgen. Und das ist eine Herausforderung für viele Organisationen, weil häufig, wenn man im Pharmaumfeld tätig ist oder in den Banken, dann schaut man natürlich primär den Finanzmarkt an oder primär den Gesundheitsmarkt. Aber es hat sich natürlich jetzt gezeigt, dass beispielsweise Technologie, Digitalisierung, beide Sektoren ganz fundamental verändert. Es zeigt sich aktuell gerade, dass die gesellschaftlichen Themen eine fundamental wichtige Rolle haben, die halt eben die Geschäftsmodelle langfristig anfangen beeinflussen. Und das ist der Mehrwert, den wir als Think Tank reinbringen, dass wir eben außerhalb vom Alltagsgeschäft die Rahmenbedingungen identifizieren, dass wir helfen, Komplexität zu reduzieren, weil in vielerlei Hinsicht lang, oder haben wir jede Woche einen neuen Trend und ein neues lustiges Wort, das kein Mensch versteht. Und das hat ja gar nichts mit langfristiger Planung zu tun, sondern da wird man abgelenkt, das wird getrieben durch Trendforscher, die dann versuchen, sich dort ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, und wir versuchen, das eigentlich zu entschlacken und zu vereinfachen. Und ich glaube, auf den Punkt braucht deine Frage, die Aufgabe von einem Think Tank ist, das langfristige Denken zu fördern. Das ist bei uns gleich wie bei denen, die eine politische oder eine ideologische Komponente haben. Es geht darum, dass man nicht nur aufs Quartalsergebnis oder auf die Wahlperiode schaut, sondern darüber hinaus. Und das fehlt heute zunehmend.
Also sich eigentlich entledigen von den Hypes und wie so eine klare Sicht versucht zu schaffen, dass man eben nicht abgelenkt ist von diesen ganzen Hype-Wörtern und Passwörtern und all die Sachen, die man immer hört, wo man eben schnell wie in eine Falle reintappen kann, dass man dem nachrennt und etwas versucht, irgendwie aufzukumpen, was gar nicht relevant ist.
Genau. Also, mir hat gerade kürzlich jemand gesagt, denke bei uns immer an Public Enemy, don't believe the hype. Ja. Und das ist in dem Sinne ein Kompliment. Und zwar geht es nicht darum, dass man jetzt die Innovationen schlecht macht, ganz im Gegenteil. Es geht eben darum, dass wir dazu beitragen, dass wir Investitionen und langfristiges Denken so alloziert oder an die Orte bringt, wo es tatsächlich einen Nutzen stiftet. Ja. Und ich glaube, wir haben eben einerseits in den letzten Jahren so viel über Zukunft geredet wie noch nie, aber die Zukunftsfähigkeit hat eigentlich viel damit zu tun gehabt, dass viele Organisationen immer den letzten Trends hinterher gesprungen sind. Dann hat man im Silicon Valley das erzählt, dann sind alle dort durchgesprungen und dann da hin. Und die Energie, die man braucht hat, von links nach rechts zu springen und eigentlich getrieben durch das schöne Wort da von dem Fear of Missing Out, das sind Ressourcen, die verloren gehen, und die gilt es eigentlich viel stärker wieder zu bündeln.
Hast du ein Beispiel für so einen Hype?
Ja, wir können natürlich aktuell jetzt schauen. Jetzt hat Mark Zuckerberg letztes Jahr ein bisschen aus der Not getrieben, dass die Glaubwürdigkeit von Facebook gelitten hat. Der alte Begriff von dem Metaversum ausgraben, das ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Mit der Idee, eben, mehr Leute sind daheim und mehr remote, und jetzt quasi ist die nächste Dimension vom Internet ist der virtuelle Raum und das Metaversum, ob schon gar niemand so richtig weiss, was eigentlich damit gemeint ist. Und das ist in vielerlei Hinsicht natürlich spannend, hat auch Potenzial für neue Marktplätze, für soziale Begegnungen. Aber es ist ein typischer Hype in dem Sinn, dass natürlich ganz viele jetzt dort drauf springen und sagen, ja gut, also jetzt ist der Moment zum Einsteigen. Wir verstehen es zwar noch nicht, aber wer jetzt nicht mitmacht, hat verloren. Die gleiche Geschichte haben wir vor 3-4 Jahre gehabt mit der Blockchain. Und selbstverständlich gibt es dort Anwendungen, die nachher in so ein Plateau of Productivity kommen. Aber wir warten immer so ein bisschen auf das Next Big Thing, wo Technologie quasi als Verheißung ist und man muss nur drauf springen und dann kommt dort der goldige Segen. Und das ist ganz sicherlich nicht so. Und unsere Rolle auch dort ist jetzt wieder darin zu schauen, ja, was ist tatsächlich das Potenzial, also was ist technologisch wirklich möglich, aber dann vor allem, wo gibt es Anwendungsfelder, wo an einen Nutzer einen Mehrwert bringt und jetzt gerade im Fall von digitalen Geschäftsmodellen natürlich auch der Gesellschaft. Weil das Risiko ist gross, dass eigentlich das Denken, das zu diesen Problemen geführt hat, die viele von den Big Tech Firmen heute haben, also mangelndes Vertrauen aufgrund eben von Unterlaufen von Privacy-Fragen, von Sozialversicherungsfragen im Fall von der Gig Economy, dass genau das gleiche Denken, wo man sagt, move fast and break things, das ist so das Schlagwort gewesen, dass man den gleichen Fehler wieder baut. Und es gibt viele Stimmen, die sagen, ja, das Metaversum oder die virtuelle Welt hat eigentlich Potenzial, aber es sollten eigentlich nicht die Firmen sein, die das bauen, weil sie nicht den richtigen Mindset haben oder weil sie vielleicht nicht die richtige ethische Grundlage haben. Und gerade wenn man so gross denkt und sagt, es ist eigentlich eine parallele Welt, dann sollte man vielleicht schauen, dass man nicht wie jetzt in der ersten Phase vom Internet die gleichen, in Anführungszeichen, Fehler begönnt. Eben, wir haben gesehen, wir haben mit Fake News zu kämpfen in einem grossen Stil. Das lässt sich vielleicht nicht grundsätzlich verhindern, aber ich glaube, wir haben viel zu lange eigentlich nur auf die positiven Seiten geschaut und haben die kritischen Aspekte ausklammert. Und unsere These ist, wenn man die kritischen Aspekte frühzeitig berücksichtigt, dann hat man viel mehr Chancen, zum ökonomisch, aber auch was den gesellschaftlichen Impact anbelangt, eine grosse Rolle zu spielen und letztendlich erfolgreich zu sein.
Hast du jetzt gerade ein aktuelles Beispiel von einem Projekt, wo ihr daran arbeitet?
Ja, also wir haben jetzt aktuell in den letzten zwei Jahren mit einem Partner zusammen uns Gedanken gemacht über die Zukunft des Sports beispielsweise. Das war für uns ein neues Feld gewesen, aber darum sehr spannend, weil eigentlich in dieser Sportwelt viele von diesen aktuellen Veränderungen, technologische Themen von Tokenisierung, Finanzierungsquellen für Athletinnen und Athleten, aber natürlich auch künstliche Intelligenz, die beispielsweise beim Scouten von neuen Talenten könnten helfen, oder auch biomedizinische Fortschritte, die das Leistungsspektrum von Athleten und Athletinnen könnten verändern, die widerspiegeln sich auf eine ganz neue Art in diesem Sportumfeld. Und wir haben dort jetzt in dem ersten Projekt das mal vertieft, dann haben wir ein Buch daraus gemacht, das jetzt zweisprachig erschienen ist. Und das wird jetzt momentan mit dem Partner gegen raus gespielt und hat das Ziel, in der Industrie eigentlich Denkanstöße zu liefern, wie sich der Sport könnte entwickeln. Und zwar nicht, dass man reaktiv wartet, bis es passiert, sondern dass man vorausschaut und überlegt, ja, was sind das denn für Geschäftsmodelle? Und wie kann man jetzt quasi die Demokratisierung von diesen Strukturen stärken, sodass wirklich alle am Schluss profitieren? Also wir kommen über ein grösseres Bild und versuchen es nachher in die Realität zu tragen. Und das ist etwas, was uns als Think Tank auch seitdem wir auszeichnet hat. Uns geht es nicht nur um die spannende Theorie oder eine Studie und dann ist fertig, sondern unsere Arbeit ist dann gut und sinnvoll, wenn sie die Brücke in die Realität zurückgebaut.
Mhm. Du hast ja selber an der ETH studiert, bist nachher in die Forschung und hast auch als Unternehmensberater gearbeitet. Wie bist du dazu gekommen, Wire zu gründen, einen Think Tank zu gründen?
Ja, da gibt es zwei Antworten. Die eine ist, ich habe das natürlich schon immer gewusst und habe dann quasi Schritt für Schritt die verschiedenen Bausteine zu dem aufgebaut. Okay. Und das stimmt natürlich nicht. die ehrliche Antwort ist, ich bin dann nach diesen vier Jahren Drill an der ETH. Mhm. der Meinung war, der einzige Weg für mich ist in der Forschung. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann mit grossem Elan und Begeisterung in die Themen eingestiegen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ich bin nicht so wahnsinnig talentiert gewesen in dieser Laborarbeit und sie war mir auch ehrlich gesagt ein bisschen einsam gewesen. Und ich habe mich aber viel mehr dafür angefangen zu interessieren, wie das Unternehmen eigentlich langfristig plant. Und da hat es eine riesige Komplexität von dieser Systematik. Also primär natürlich als Molekularbiologe hat man es immer mit komplexen Systemen zu tun, wo man ja grundsätzlich nicht versteht. Also man ist eigentlich schon mit einer Grundbescheidenheit unterwegs. Das ist vielleicht anders als bei den Ingenieuren, die alles immer bauen können. Also man versucht etwas zu verstehen, wo man weiss, es hat ganz viele Einflussfaktoren. Und das habe ich dann angefangen zu übertragen und habe überlegt, ja, also wenn man ein Medikament entwickelt, das 10, 12 Jahre Zeit braucht, das 1,x Milliarden kostet, Wie weiss man denn, dass das später erfolgreich ist? Und dann ist klar geworden, eben, natürlich muss man Technologie verstehen, aber letztendlich eben ist es eingebettet in Geschäftsmodelle, die anders funktionieren, dass man zum Beispiel vielleicht halt eben nur dann für eine Therapie zahlt, wenn sie wirklich wirkt. Und dann hat es wieder gesellschaftliche Faktoren. Also bei mir sind dort sind dann nicht die Augen aufgegangen und hatte dann das Glück gehabt, dass ich nach einem Umgang oder nach ein paar Jahren in der Unternehmensberatung, das ist so ein bisschen wie in einer RS, habe sehr viel gelernt. Mm. Aber von den Themen war es ein bisschen einseitig gewesen, dann bei einem anderen Think Tank arbeiten können und dann gesehen habe eigentlich, dass es einen grossen Bedarf gibt für das Interdisziplinäre. Und wir sind dann assoziiert gewesen mit einem interdisziplinären Institut von der ETH und Uni Zürich, im Collegium Helveticum, und das ist eigentlich dann so die gedankliche Grundlage gewesen, um das eine Organisation zu starten, die auch breiter denkt. Also die haben Grundlagenforschung gemacht, haben mit verschiedensten Professorinnen und Professoren aus der Chemie, aus der Religionswissenschaften, aus der Wirtschaft zusammengeschafft, haben versucht, die verschiedenen Perspektiven zu verbinden. Und wir haben das Prinzip übernommen und haben es aber nicht in die Grundlagenforschung übertragen, sondern angewandt. Also eigentlich ist das systematische Denken von der Molekularbiologie gekoppelt worden mit der Unternehmensberatung und nochmal mit deren Erfahrung aus der Wissenschaft und aus dieser Mischung raus ist dann Wire entstanden. Und vielleicht als letztes Ingredienz ist dann stark von mir auch nochmal gekommen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, man muss die Inhalte, die da entstehen, auch irgendwie aufbereiten, dass man sie versteht. Es gibt viel spannende Bücher oder Publikationen, die sind aber nicht wahnsinnig zugänglich. Und dann gibt es wahnsinnig schöne, anmächtige Produkte aus der Marketing, Werbung, aus dem Design, aber jetzt steht häufig nicht so viel drin. Und meine Idee war eigentlich, dass man das alles miteinander verbindet und halt dann eben die Wissensvermittlung macht mit ganz neuen Formen, Bücher anders gestaltet. Und das ist eigentlich bis heute die DNA geblieben von dem, was wir machen.
Und das war ja 2007 gewesen. Das ist eigentlich wirklich noch eine andere Welt gewesen, oder?
Ja, wir sind absolute Dinosaurier in dieser Welt von all diesen vielen neuen Labs, die da in der letzten Zeit entstanden sind. Aber wir sind immer noch da und in der Zwischenzeit sind viele gegangen. Also die Grundidee von dieser Interdisziplinarität, die ist eigentlich geblieben. Und auf der anderen Seite, richtig, hat sich sehr viel verändert. Oder wo wir gestartet haben, wir haben dort das Glück gehabt, dass wir mit einer Privatbank als Partnerin haben können arbeiten. Das hat uns am Anfang natürlich auch ein gewisses Funding gegeben. Aber generell war die Idee dort gewesen, dass beispielsweise in der Bankenwelt die ganzen Zukunftsthemen eigentlich überhaupt nicht verloren haben. Die haben das spannend gefunden, im Sinne von, dass die Kunden und Kundinnen, die Unternehmer und Unternehmerinnen gewesen sind, auch nachher natürlich sich über die Themen interessiert haben. Aber am Banking selber, 2007 hat noch niemand wollen über Digitalisierung oder Ähnliches reden. Und das hat sich natürlich fundamental verändert. Und in dem Sinne ist unsere Rolle auch mitgewachsen. Wir haben das Critical Thinking haben wir immer als Grundgedanken drin gehabt. Aber es ist noch viel wichtiger geworden, weil damals, ganz am Anfang, war auch ein Teil, dass wir Inspiration geliefert haben und gesagt haben, schaut mal, da ist ein spannender Case und da, ich meine, das machen wir zum Teil auch noch, aber für das braucht es uns heute nicht mehr. Da können jede Person im Internet schnell spannende Cases finden und die einzelnen Innovationsbeispiele sagen halt eben auch nicht mehr so viel aus. Oder? Und unsere Aufgabe ist nochmal sehr viel stärker, immer schon gewesen, aber noch mehr geworden, das Übersetzen, das Reduzieren von Komplexität, rausnehmen vom Hype und am Schluss das Vermitteln von komplexer Information. Und die DNA eben, die ist eigentlich wichtiger geworden, aber im Schwerpunkt von dem, wie man uns wahrnimmt, hat sich stark verändert, eben von einer Organisation, die dort und da ein paar spannende Ideen liefert, zu einer Organisation, die wirklich viel stärker strategisch langfristige Prozesse begleitet.
Du hast jetzt das Wort Digitalisierung sehr oft verwendet, logischerweise. Wie stark ist denn deine Arbeit geprägt von der Veränderung im digitalen Raum? Gibt es überhaupt noch Fragestellungen, die nicht abhängig sind von digitalem Change?
Ja, es gibt ganz viele Fragen, die genereller Natur sind. Viele gesellschaftliche Grundsatzfragen, ob schon natürlich die auch in vielerlei Hinsicht von digitalen Veränderungen geprägt sind. Also es schwingt überall mit, aber das ist, glaube ich, von Anfang an auch klar gewesen, dass Digitalisierung nicht einfach ein Thema ist für sich allein. Und darum macht es eben auch nicht Sinn, dass man irgendwo Digitalthemen losgelöst in einem Unternehmen behandelt, sondern es spielt halt in alle Prozesse hinein. Von der Forschung und Entwicklung bis hin zu der Produktion, zu der Distribution. Also es ist ein Querschnittsthema und muss entsprechend auch als das behandelt werden. Aber es liegt, glaube ich, genau dort in eine von den Schwierigkeiten oder von den Herausforderungen oder von den Problemen, dass man es als selbstreferenzielles Thema anschaut. Und das ist es halt eben nie. Es ist eigentlich Mittel zum Zweck und nicht umgekehrt.
Wenn man jetzt müsste wie eine Art Timeline zeichnen von der Digitalisierung, quasi von der Epoche von der Digitalisierung, könnte man jetzt irgendwie sagen, jetzt von 1 bis 10, wir sind auf Feld 1 oder wir sind auf Feld 9, könnte man das irgendwie einordnen?
Ja, ich glaube schon. Man könnte sagen, es gibt vielleicht 3 Phasen. Wir hatten so eine erste Phase gehabt, vom, kann man sagen, eine Art so ein Digital Awakening. Das war wahrscheinlich von der Mitte 90er Jahre, wenn die ersten Leute da, Zugang zu analogen Modems und Internet hatten. Und die Zeit, wo halt alle die ganzen Plattformen mal gegründet worden sind. Und man ist ein bisschen damit vertraut worden und auch natürlich mit grossen Hoffnungen. Am Anfang hat man das Gefühl gehabt, das ist das Demokratisierungstool per se. Alle Menschen auf der Welt haben jetzt Zugang zu Information, die Aufklärung. Nach langer Zeit ist Realität geworden. Das ist, glaube ich, und dann würde ich sagen, so Mitte der Nullerjahre, Ende, hat so die Hype-Phase angefangen, wo natürlich dann auch die Geschäftsmodelle zum Teil angefangen zu fliegen, wo man sieht, eben Facebook, Google, das ist nicht nur einfach interessant, sondern die machen auch einen Haufen Geld. Und dann ist die Metapher gekommen von der Disruption, wo quasi jedes Unternehmen halt jetzt digital disruptiert wird und durch das die wahnsinnigen Hoffnungen, aber auch die riesigen Ängste. Also wir haben viele Auftritte gehabt, tagige, grosse, kleine in den Medien, wo man gesagt hat, ja, man muss aufpassen und so, die Leute haben Angst, darf man nicht bringen. Und auf der anderen Seite eben natürlich wahnsinnige Steigerungen von den Aktienkursen von den Unternehmen. Und ich glaube, wir kommen jetzt in die nächste Phase, wo wir können sagen, es ist eigentlich die neue Realität, also eine Art Realismus, weil jetzt eigentlich die meisten gemerkt haben, eben künstliche Intelligenz hat natürlich ein Potenzial, aber es ist nicht in der Lage gewesen, um die Hate Speech bei Facebook aus dem System rauszunehmen. Autonome Fahrzeuge, wo wir ja lange das Gefühl hatten, bis 2022, sind die dann auf der Straße? Der erste Businessplan von Uber hat vorgesehen, dass bis 2020 da 100'000 solche Autos unterwegs sind. VW ist dann irgendwie zum Schluss gekommen, 2019, dass das Ganze nicht so komplex ist wie eine Mission zum Mars, also wahnsinnig teuer. Aber wir haben jetzt ganz viele Beispiele gesehen, dass natürlich im Alltag mögliche Anwendungen da sind, aber die sind viel weniger radikal, als man uns das erzählt hat. Das sind also nicht die Roboter, die da kommen, sondern Digitalisierung ist eigentlich in vieler Hinsicht das, was sie nämlich schon immer gesehen ist. Sie automatisiert mehrheitlich einfachere Prozesse, sie vernetzt über standardisierte Prozesse, aber was nicht in die Standards reinpasst, das wird halt eben auch nicht digitalisiert. Und ich glaube, wir haben nach wie vor, also wir haben diverse Digitalisierungsstrategieprojekte gemacht im letzten Jahr, wo wir noch immer dran sind, eigentlich zu erklären, dass es ja gar nicht darum geht, eine Drohne zu haben, die nachher ein Medikament heiliefert oder einen Roboter, der in einem Hotel autonom liegt. Das ist alles nicht so realistisch, sondern die eigentliche Digitalisierung hat mit Automatisierung von Kernprozessen zu tun und sie dient am Schluss dazu, dass wir die Fähigkeiten, die wir gut drin sind, stärker einbringen können. Also ein Hilfsmittel und nicht, um quasi den Menschen per se zu beschäftigen. Und ich glaube, der Realismus, der kommt jetzt langsam.
Was ich noch interessant finde, ist, wenn ich jetzt das auf unsere Tätigkeit im Marketing und in der Werbung transferiere, die 3 Phasen. Du hast gesagt, zuerst ist es Awakening, nachher ist es Disruption und jetzt wird es echt zu der neuen Normalität. Das ist eigentlich lustig, weil ich mag mich erinnern, am Anfang ist auch so Digital Marketing ganz am Anfang ist so, jeder hat es mal ein bisschen probiert, aber es hat eigentlich null Impact gehabt. Nachher in der Disruption ist vor allem die junge Zielgruppe, das ist auch dort, wo wir gestartet haben, im Fokus gewesen, respektive das sind die Early Adapters gewesen und haben ganz viele neue Möglichkeiten als erstes genutzt, gerade alles über Smartphone, Social Media etc. Und durch das sind sie wie so in einer eigenen Bubble gewesen. Und mittlerweile reden wir bei uns in der Agentur nicht mehr einfach von den Generationen, sondern wir reden eigentlich vom Hyperconnected Customer. Also, weil wir merken eigentlich, dass das Generationenthema sich jetzt mega fährt zu verfliessen, wo vor 5 Jahren noch nicht so war, wo Generation Z wirklich anders war, ist sie immer noch anders jetzt. Aber es hat sich krass verändert, wie halt die Generation Xler auch auf Social Media überall erreichbar ist und der Babyboomer auch. Also der Babyboomer kann auf Facebook sein, auf LinkedIn und vielleicht sogar auf TikTok. Und umgekehrt kann die Generation Zettler auf TikTok, auf Facebook, auf LinkedIn, überall sein. Und es ist eigentlich der Hyperconnect Customer. Es ist nicht mehr einfach eine Generation. Und es ist wie normal geworden. Wir alle sind hyperconnected. Und du musst wieder den Mindset verstehen. Also das ist jetzt ein Exkurs gewesen, das Marketing, aber ich habe es jetzt noch spannend gefunden, einfach von diesen Phasen her, wie wir das auch merken.
Absolut, ja. Und ich glaube, das bringt es wirklich auf den Punkt, oder? Es ist auch gar nicht mehr so sehr eine Frage. Lang hat man wahrscheinlich gesagt, ja, musst du jetzt eben auf diesem Kanal sein oder auf diesem Kanal.
Genau.
Es sind technische Fragen gewesen, die jetzt eigentlich ersetzt werden um das, was wirklich geht. Nämlich, wie erreicht man die Leute tatsächlich?
Richtig.
Wir sind alle überfordert. Wir haben eben eigentlich gesehen, die Idee damals von dieser Demokratisierung hat nicht so richtig stattgefunden. Wir sind wahrscheinlich näher am Mittelalter als je zuvor. Und da zeigt sich sehr deutlich, oder? Es geht jetzt in der nächsten Phase nicht primär darum, den Algorithmus nur zu optimieren oder den richtigen Kanal zu finden, sondern es werden die sein, die quasi jetzt vorne drauf sind, die verstehen, wie man Inhalt vermittelt. Also man könnte jetzt sagen, der Kunde versteht, wie er oder sie funktioniert, ist wichtiger. Und da bin ich auch bei dir, das ist unabhängig vom Alter, ist ein Teil. Und das Zweite ist auch nochmal die gesellschaftliche Einbettung. Weil natürlich jedes Unternehmen auch einen Impact hat. Und wir haben jetzt eben gesehen, es gibt zunehmend Suchtverhalten, gerade bei den sozialen Medien. Es gibt sehr viele Verzerrungen, die dort drinnen stattfinden. Und ich glaube, dort eigentlich ist der Innovationsfokus jetzt für die nächsten 10 Jahre ist nicht mehr drauf, der Algorithmus, der das oder das besser macht, sondern wer ist in der Lage, um die gesellschaftlichen Themen so zu gestalten, dass es eben einen nachhaltigen Nutzen für den Kunden, für die Gesellschaft und damit eben auch für das Unternehmen gibt. Und konkret auf deine Frage, eben, also wie vermittelt man jetzt Wissen, wo tatsächlich hängen bleibt? Wie kann man mit dem letztendlich auch ein langfristiges Vertrauen aufbauen, dass einem nicht einfach, weil man dort dann etwas geklickt hat, nachher das angeboten wird, das sind die Leute zunehmend genug, sondern vielleicht Angebote anfangen zu verknüpfen und im Hintergrund steht eigentlich die Idee, dass halt eben Daten nur dann zum effektiven Gold werden, oder sind wir noch ein bisschen vorsichtiger, überhaupt etwas wert sind, wenn sie mir etwas liefern, was mir im Alltag wirklich etwas bringt. Ja. Und nicht einfach, der hat das gekauft und jetzt kommst du auch das über. Und wenn man jetzt die Realität anschaut, jetzt haben wir alle die grossen Konzerne mit dem vielen Geld, mit den Algorithmen, ist es ja dann trotzdem einfach das. Also, mein vergangenes Verhalten wird analysiert und auf dieser Basis komme ich etwas zurück. Das ist nicht wirklich intelligent.
Ja. Also, es geht echt darum, echten Value zu entwickeln als Firma. Es geht darum, Trends zu erkennen und zu verstehen, was wirklich relevant ist. Wie funktioniert denn das ganz konkret in der Praxis? Also wie helfen dir an einer Firma ganz konkret einen Trend zu erkennen und daraus eigentlich Value zu generieren oder etwas zu generieren, was sie wirklich nachher brauchen
können? Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist, dass man wirklich hilft. Wir haben ein Früherkennungssystem, das nennt sich Navigator. Mhm. Dort screenen wir eigentlich in über 12 Sektoren all die verschiedenen Signale und tun die quasi aggregieren. Also wir schauen 300-400 Startups und Innovationen an und tun das aber abbrechen auf 5-6 Innovationsfelder. Das ist der erste Teil. Also wir helfen den C-Level-Leuten eigentlich, die Orientierung zu behalten. Im Zweiten sind wir häufig involviert, dass man das nachher übersetzt in eine Lösung, also in ein konkretes Produkt, wo dann eben einen Mehrwert stiftet. Und dort ist unser Beitrag, dass wir eben wegkommen von der Technologie, sondern wir versuchen dann, die effektiven künftigen Kundenbedürfnisse zu identifizieren, nicht die von der Vergangenheit. Das kann man nicht mit Marktforschung machen, sondern man braucht ein Modell, wo man sagt, bleiben wir wieder ein Beispiel von der Überforderung, wenn jemand jeden Tag schon 500 Mails oder Social Posts bekommt, dann braucht er nicht nochmal 600, sondern er braucht eine Lösung, die ihm hilft, das zu reduzieren. Und dort begleiten wir solche Prozesse. Und der andere Teil ist eigentlich, dass wir helfen, im grösseren Bild auch nochmal Positionierung, die langfristige Positionierung oder auch die Wertebasis von Organisationen zu stärken. Weil das Risiko oder die neue Normalität wird hochdynamisch sein. Es wird so weitergehen. Wir haben etwas, wo aus China kommt relativ schnell, dann aus den USA etwas ganz anderes und man muss das alles verarbeiten und mit einem Excel-basierten Tool kann man nicht planen. Mhm. Und man kann auch weder den Kunden noch den eigenen MitarbeiterInnen eine Perspektive liefern. Und ich glaube, die Unternehmen brauchen sehr viel stärker eine Wertegrundlage. Und das spielt natürlich auch der Wunsch, die Suche nach einem weiteren Schlagwort, nach dieser Purpose, also nach dieser Sinnstiftung mit. Und auch natürlich die Attraktivität als Arbeitgeber. Und wir haben jetzt eine neue Plattform lanciert, die heisst Future Society Association. Dort machen wir genau das. Also wir versuchen eigentlich, die gesellschaftlichen Themen zu identifizieren und für die Unternehmen nachher eine Positionierung zu erarbeiten, die halt eben nachher nicht Greenwashing ist, also jetzt alle, die Nachhaltigkeit machen, sondern das auch wirklich mit konkreten Ansätzen zu füllen. Und das wiederum ist Basis für ein langfristiges Wachstum. Und dort haben wir auch in dem Sinn wie eine grössere Mission. Und wir glauben nämlich, oder wir sind überzeugt, dass eigentlich die Positionierung von der Schweiz oder von Europa und auch den Unternehmen da nicht damit zu tun hat, dass wir Silicon Valley nachahmen. Für das haben wir die falsche Kultur. Wir sind einfach jetzt klein und mit China können wir es mit Blick auf die Grösse vom Land und die vielen, vielen Nutzer auch nicht aufnehmen.
Andere also Mindset.
Andere Mindset und ganz anderer Markt. Also bei uns skaliert es nicht.
Ja.
Aber wir können, glaube ich, also, und das ist unsere DNA, wir können zeigen, wie man wirtschaftliches Wachstum mit gesellschaftlicher Verantwortung zusammenbringt. Und das ist das, was wir glauben, jetzt in den nächsten, ich habe es gesagt, in den nächsten 10, 20 Jahren fundamental wichtig wird sein. Und dort hat die Schweiz eine riesen Chance beim Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, beim Thema Digitalisierung, also Datenwirtschaft und so weiter, wo wir international Vorreiter sein könnten. Aber das kann man halt eben nur, wenn wir den Mindset jetzt, wo wir haben, und machen wir eine Schulreise in Silicon Valley und bewundern, was die dort gemacht haben, wenn wir uns von dem lösen und wieder eigentlich den eigenen Pioniergeist vorholen. Und die Schweiz hat das tief innen gehabt. Wir haben vor 150 Jahren Tunnel gebaut, grosse Projekte gemacht. Wir haben Seilbahnen gebaut, auf Bergen rauf und ganz viele Beispiele. Und der Mut, glaube ich, das ist das, was mich dann auch umtreibt, den möchte ich eigentlich auch wieder zurückholen. Nicht, dass man eben einfach andere imitiert, sondern dass man auf den Stärken, die wir da haben, unseren eigenen Weg gehen können.
Okay. Das klingt nach einem sehr guten Ziel. Du hast vorher gesagt, wir können eigentlich nicht in die Vergangenheit schauen oder Marktforschung machen, um herauszufinden, was in der Zukunft passiert, sondern ich muss eigentlich wie so ein Modell aufstellen. Was ich noch spannend fand, ich bin auf eurer Page gewesen, und nachher habe ich den Bereich angeschaut, was wir mögen. Und dort ist mir aufgefallen, dass ihr ein paar Posts habt, die eigentlich immer wieder die Vergangenheit aufgreift. Wo ich dann cool gefunden habe und angeschaut habe. Zum Beispiel so veränderte, ikonische Albumcovers, die quasi Social Distancing aufgenommen haben und gerecht aufbereitet haben, oder einen alten Film von San Francisco im Jahr 1906, ein Podcast zum Thema, wie Uhrenmacher im 19. Jahrhundert auf Bedrohung von maschineller Herstellung reagiert haben, ein Künstler, der historische Bilder in GIFs umgewandelt hat und so weiter. Darum meine Frage, wie wichtig ist, dass man die Vergangenheit versteht, um die Zukunft können zu erahnen?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil es einerseits ganz viele Fragen gibt, die frühere Generationen sich auch schon gestellt haben. Es gibt ja ein bekanntes Sprichwort, das sagt, eigentlich jede Generation stellt die gleichen Fragen wieder und findet sie für sich selber wieder raus. Ich glaube, so ist es nicht. Wir haben schon ein paar neue Herausforderungen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, man kann sehr viel aus der Vergangenheit lernen. Und nicht zuletzt gibt es ja auch eine kulturelle Vergangenheit, die auch definiert, wer wir sind. Und ich glaube, das ist auch jetzt wieder auf die Unternehmenswelt zurückgebrochen. Ganz eine wichtige Grundlage, wenn man sich auf die Zukunft orientieren will. Natürlich gibt es Beispiele von Unternehmen wie Nokia, die sich x-mal total neu erfunden haben. Aber wir gehen in der Regel davon aus, dass eine Organisation auch ein DNA hat, wo sie auszeichnet, und die Vergangenheit zu kennen und auf deren aufbauen ist eine wichtige Grundlage, um auch eine gewisse Authentizität zu behalten. Weil halt nicht einfach alles, was neu ist, automatisch besser. Also eben, wir können erstens viel davon lernen. Zweitens mal hat es mit einer gewissen Bescheidenheit zu tun. Und ich glaube, es ist in dem Sinne auch am Schluss eine Frage von der Effizienz, dass man halt einfach nicht immer alles über Bord rührt. Und das stört mich auch ein bisschen an dieser Disruptionsidee. Ich finde sie in vielerlei Hinsicht sehr arrogant, weil sie so tut, als in vielen Fällen eben alles, was in der Vergangenheit funktioniert hat, nicht mehr genug gut ist. Und die Erneuerung ist eigentlich automatisch immer besser. Und der naive Positivismus, der, glaube ich, ist nicht nur arrogant, sondern er schadet eigentlich auch. Und darum ist es man darf nicht die Vergangenheit in die Zukunft extra, aber man kann sehr wohl vieles von der Vergangenheit lernen.
Das ist ein spannender Gedanke. Du sagst echt, dass Disruption wie so ein bisschen, ich sag's mal, abgefeiert wird. So quasi ist etwas Gutes. Wir können alles besser machen, wenn wir Disruption suchen und bringen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich unsere Welt anschaue, sehe ich das teilweise schon auch ein bisschen so. Ich finde, es gibt mega viele Sachen, die wir verbessern können. Also jetzt gerade, du hast Blockchain erwähnt. Ich meine, das Zentralisierte von unserer Welt, das kann man ja durch die Möglichkeiten von der Digitalisierung und der Blockchain kann man es dezentralisieren und demokratisieren. Also es gibt schon mega viele Chancen, die wir nutzen können, wenn wir es eben richtig nutzen.
Definitiv. Also das ist kein Plädoyer gewesen, um quasi jedenfalls Bestehende zu bewahren. Auf gar keinen Fall. Und wir haben ganz viele Systeme und Strukturen aufgebaut, die im eigentlichen Sinn des Wortes nicht nachhaltig sind. Also weder ökologisch, noch sozial, noch ökonomisch. Ja. Und selbstverständlich braucht es dort auch neues Denken. Und ich glaube, die Kunst liegt letztendlich drin, halt eben beides zu können. Oder? Und auch zu verstehen, wo in einem Unternehmen, das ist eine alte Frage immer wieder, wo gibt es Bereiche, wo man tatsächlich neu muss erfinden, neu muss bauen und wo gibt es quasi eine Legacy-Komponente, wo auch in Zukunft wird fortbestehen. Und das gegeneinander abzuwägen, ist einfach ganz wichtig. Mir ist es mehr darum gegangen, dass man eben quasi den zerstörerischen Teil von der Disruption in dem Sinn gesamtheitlich anschaut, weil sie halt eben auch in vielerlei Hinsicht mit Ängsten verbunden sind. Ich meine, wir sind ja in der glücklichen Situation, wir arbeiten jetzt seit vielen Jahren begleitend, eine Art als Agenturen und haben eine grosse Flexibilität, aber für ganz viele Menschen sind das riesige Bedrohungen, wenn man jetzt seit 20, 30 Jahren an einem Ort arbeitet und dann quasi ist halt einfach die Aussicht, zack, das geht jetzt weg. Ob schon man eigentlich weiss, es wird ja eher ein evolutionärer Ansatz sein. Also ganz viele Bereiche in der industriellen Produktion zum Beispiel, da gibt es ja wahrscheinlich Bereiche, sagen wir mal, ich weiss doch auch nicht, bei den Autos, wenn wir ein Beispiel nehmen, wo ja jetzt die Verbrennungsmotoren nicht von einem Tag auf den anderen ersetzt werden, sondern das ist ein gradueller Prozess, die gehen jetzt runter, parallel kommt die Elektromobilität zu. Und dann muss man auch nicht den Leuten erzählen, du hast jetzt morgen keinen Job mehr, sondern man kann ja bewusst auch den Übergang so gestalten, dass er auch für eine Gesellschaft verträglich ist. Und das ist eine Realität, dass die Anpassungsfähigkeit von ökonomischen wie auch soziale Strukturen schlicht und einfach nicht gleich schnell funktioniert. Ein Schalter kann ich von einem Tag auf den anderen umschalten. Aber das, was alles dahinter dran hängt, eben nicht so schnell. Und darum glaube ich, wieder gesamtgesellschaftlich oder wirtschaftlich würden wir die Übergänge viel eleganter können lösen, wenn man dort in einem gesamtheitlichen Sinn schafft. Aber eben, ich bin absolut bei dir. Gerade mit dem Thema auf ökologische Nachhaltigkeit haben wir riesige Aufgaben, wo man selbstverständlich die Art von linearer Produktion auf Abfall ausgerichtet, wegwerfen, schlicht und einfach müssen aufhören.
Wir haben viel über Technologie geredet, über Disruption, über Zukunft. Und fast das Wichtigste in dem Ganzen ist eigentlich der Mensch. Weil ohne Mensch geht es nicht. Also im Moment zumindest noch. Und wir müssen das mitmachen, wir müssen die Veränderungen mitmachen, die Arbeitnehmerinnen müssen die Veränderungen wählen und tragen. Und jetzt gerade in den letzten zwei Jahren ist so viel passiert durch Corona. Ich habe auch in einem Interview von dir gelesen, dass du sagst, quasi das Büro hat ausgedient, das klassische Büro. Was ist passiert in dieser Great Resignation, das Schlagwort aus den USA? Was haben wir jetzt erlebt und wo geht es an in der Arbeitswelt?
Es ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein Schockmoment gewesen, im eigentlichen Sinn des Wortes. Das haben ja alle mental und selbst körperlich erlebt. Wir sind vom einen Tag auf den anderen eigentlich in einer anderen Welt gelandet mit Restriktionen und Einschränkungen, die wir uns vorher nicht hätten vorstellen können. Im zweiten Moment haben dann ganz viele Leute auch ein positives Erlebnis gehabt, weil sie eigentlich gedacht haben, hey, also, das habe ich da den ganzen Tag gemacht, von morgen bis am Abend. Ich habe plötzlich viel mehr Zeit mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner, mit meinen Kindern. Und das hat, glaube ich, auf breiter Hinsicht auch zu einer Sinnsuche ausgelöst. Und der Aspekt finde ich enorm positiv. Das, glaube ich, ist einer von den Veränderungen, die stattgefunden hat. Und ich glaube auch, der wird so auch nicht wieder zurückgehen. Das ist eine nachhaltige, langfristige Komponente. Das andere, selbstverständlich, hat mit der Virtualisierung von der Arbeit zu tun gehabt, wo natürlich viele Unternehmen gesagt haben, Remote Work, das geht schlicht und einfach nicht. Das ist technisch nicht möglich und trotzdem ist es dann gegangen. Und ich glaube, auch dort werden wir jetzt sehen, eben, dass sich das einpendeln wird in so einer, wahrscheinlich die generelle Annahme ist über den dumme peilt 40-60 Regeln. Und das sind jetzt aber neue Grundlagen, wo man natürlich auch wiederum müssen verarbeiten. Also technisch haben jetzt alle einen Laptop daheim und alle wissen, wie Zoom funktioniert.
Klar, technisch ist kein Thema.
Aber jetzt kommt natürlich die kulturelle Anpassung. Mhm. Und du hast es gesagt, eben in den USA gibt es den Begriff von der Great Resignation. Man hat jetzt gesehen, dass plötzlich ganz viele Leute gekündigt haben, weil sie etwas anderes gesucht haben, gemerkt haben, der klassische Karriereweg, so viel arbeiten, ist es nicht mehr. Und gleichzeitig natürlich muss man nachher ein Erwerbseinkommen haben. Wir haben jetzt dann zwar hoffentlich bald the Roaring Twenties mit Rückkehr zu den Konzerten, zu den Partys, aber die Welt, wo wir drinnen landet, die ist alles anders als anspruchsvoll. Wir haben riesige Aufgaben, eben, wir haben darüber geredet, Digitalisierung, wo schnell vorwärts geht, Klimawandel und. Das ist alles andere als einfach. Also da wird ein Spannungsfeld sein, die Suche nach Purpose und Work-Life-Balance und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit zu behalten. Und der zweite ist eigentlich der, dass wir eben jetzt zwar vieles remote werden machen, aber da ist die Kultur noch nicht um. Also wie misst man Produktivität? Das ist etwas, was man ganz häufig hört in den Gesprächen mit den grossen Firmen vor allem. Haben wir jetzt da Anzahl Klicks messen von den Leuten, die daheim arbeiten? Natürlich nicht. Also wie stärkt man das Vertrauen von einem Team, das sich nicht mehr viel sieht? Wie unterstützen wir die Leute, die jetzt plötzlich daheim unterrichtet werden? Man hört, die Pflege geht auch nach das gibt eine Überlastung vom Eigenheim. Wie sieht die Kultur aus, dass wir eben trotzdem die Lebensqualität werden haben? Und da, glaube ich, stehen wir erst am Anfang. Und da gibt es jetzt riesige Aufgaben und auch Chancen, um die Kultur letztendlich gemeinsam zu definieren.
Du bist ja selber nicht nur Zukunftsdenker, wenn ich das so plakativ sagen kann, sondern du bist auch Unternehmer und Arbeitgeber. Wie hast du das selber erlebt in deinem Think Tank? Hast du diese Disruption auch erlebt in den letzten zwei Jahren?
Ja, also im ersten Moment ist es für uns eigentlich mehr oder weniger problemlos gewesen, weil wir sind die Laptop-Arbeiter und haben uns dann sehr schnell virtualisiert und haben eigentlich alles gemacht, was man da auch sollte machen, regelmässige Check-ins, haben uns virtuell im ersten Lockdown jeden Tag am Morgen gesehen und haben versucht, uns einerseits abzudaten, haben sogar auch so Stimmungen abgefragt und schauen, wie es den Leuten geht. Und ich würde sagen, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und wir haben auch auf der Auftragsseite überhaupt keine Einbussen gehabt. Also abgesehen von natürlich Vorträgen und Workshops, die wir haben können stattfinden. Und dann aber, wo das dann länger gegangen ist, haben wir schon gemerkt, dass es schwierig ist, komplexere Themen miteinander zu vertiefen. Es hat die Nähe gefehlt. Auch, eben, man macht ein Meeting ab, diskutiert etwas sehr punktuell. Und vieles, was zwischen Stuhl und Bank passiert, hat dann nicht mehr so richtig stattgefunden. Und wir haben dann auch quasi im Rahmen von dieser zweiten Phase von der Pandemie eigentlich uns auch nochmal dem Ganzen angepasst. Wir haben ein paar Leute gehabt, die gefunden haben, sie müssen etwas anderes machen, eine neue Herausforderung gesucht und haben dann eigentlich auch das Team jetzt nochmal neu zusammengesetzt. Und für uns ist das Learning eigentlich ganz klar gewesen, dass einerseits selbstverständlich das Remote Schaffen eine wichtige Komponente, auch für mich persönlich. Da kann ich Zeit daheim verbringen, muss nicht für jede Sitzung, weiss ich, durchfahren. Aber auf der anderen Seite geht es ganz klar nicht ohne den direkten persönlichen Austausch. Und das ist das Fundament für die Art Arbeit, die wir machen. Und wir sind jetzt mit drinnen und versuchen, die Kultur eigentlich anhand von Alltagsübungen zu etablieren. Wie flexibel sind wir, wenn jemand kurzfristig will gehen? Was sind die wesentlichen Elemente, die wir uns sehen? Für was für Themen sehen wir uns? Und ich glaube, intuitiv durchaus spürt man das relativ schnell. Ja. Und also in dem Sinn ist die hybride Arbeitswelt sicherlich die richtige. Und im Grösseren macht es mir natürlich schon auch ein paar Gedanken, oder? Weil wenn man natürlich sehr einfacher kann virtualisieren, heisst das auch, dass viele Jobs vielleicht eben nicht mehr in der Schweiz sind. Weil man sieht, also man trifft jetzt weniger uns, aber man kann natürlich viel jemanden einfacher aus einem anderen Land rekrutieren, der günstiger ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Polarisierung wird geben von Stellen, wo remote werden können arbeiten, also Dienstleister, aber Leute in der Pflege, auf dem Bau, in der Logistik, die müssen vor Ort sein. Und ich glaube auch, dass das ein Spannungsfeld wird sein, wo jetzt unsere Gesellschaft, die Arbeitswelt jetzt von jetzt an wird prägen. Also wir haben einen Haufen sogenannte Second-Order-Effekte, die jetzt kommen.
Es ist spannend, eben, weil du hast ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, oder Antoine, das klassische Büro hat quasi ausgedient und es ist interessant, weil ich habe kürzlich einen Workshop gehabt, bei einem grossen Detailhandler von der Schweiz mit dem grossen orangigen M vorne drauf. Und dann sind wir zum Mittagessen zusammen und dann hat unsere Auftraggeberin ist zu mir angekommen und hat gesagt, Fabio, wie ist das eigentlich für euch? Euch wird eigentlich wie ein Teil vom Businessmodell entrissen. Und dann habe ich gesagt, habe ich überlegt, was meint sie jetzt genau damit? Dann habe ich nachgefragt und hat gesagt, es ist doch krass, in einer Agentur, etwas vom Wichtigsten ist Kreativität, die wir einkaufen. Und wenn ihr nicht zusammen sein könnt, dann könnt ihr nicht wirklich kreativ sein. Und das habe ich mega spannend gefunden, dass sie das so gesagt hat. Sie kauft eigentlich unter anderem ein, dass wir zusammenkommen und kreativ sind. Das ist ein Teil von unserem Businessmodell. Und ich habe sie eigentlich schon gewusst, aber dort ist mir nochmals so stark bewusst worden, dass bei uns ist es echt so relevant, zusammenzukommen. Und klar, wir haben diverse digitale Tools entwickelt, wie wir Kreativität schaffen und Innovation treiben etc. Aber wirklich so der richtige Magic Moment, der passiert, wenn du zusammen bist.
Absolut. Und darum glaube ich eben auch, dass das Büro alles andere als ausgedient hat. Mhm. Es ist nur das Büro, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, als quasi Fabrikort. Da kommt man rein und drückt häufig auf den Computer, sondern das Büro als Ort vom Zusammenkommen, von der Identität in einer virtuellen Welt wird viel wichtiger. Und also wir haben auch ein paar Unternehmen begleitet, die so Prozesse und haben so Workplace-Strategies gemacht und haben auch viele Gespräche geführt und es haben eigentlich Junge und Alte ganz klar gesagt, oder sie sehen ein riesiges Potenzial, remote zu arbeiten, aber niemand hat gesagt, ich möchte nicht mehr dort hingehen. Alle, aber es sind andere Gründe, oder? Es ist der soziale Austausch, es ist das Besprechen von schwierigen Fragen, Kreativität, wie es du gesagt hast, und die Büros drum in den nächsten Jahren werden ganz andere Rollen haben und entsprechend müssen sie auch anders aussehen. Sie müssen anders gestaltet sein und müssen etwas anderes vermitteln, aber sie werden wichtiger, aber nicht mehr von der Stange, sondern das, was wir quasi
das
alle...
Das
Zusammenkommen. Und auch eben, es ist ein Aushängeschild für die Werte von einem Unternehmen. Die Idee, dass man x an einen Ort reingeht und dann tut man irgendwie ein Tischchen und alles sieht gleich aus, glaube ich, unterläuft ganz viel Potenzial, das man theoretisch könnte nutzen könnte.
Mhm. Ein bisschen Change in der Thematik, aber du hast es vorher schon gesagt, du hast in der Forschung gearbeitet. Bei euch geht es um Fakten, bei euch geht es um relevante Datenpunkte etc. Ganz ketzerisch gefragt, sind die Fakten überhaupt noch relevant?
Ich hoffe sehr, weil wenn Fakten und ich meine damit die echten Fakten, nicht Behauptungen.
Aber was sind echte Fakten?
Ja, ich glaube, es gibt grundlegende Erkenntnisse, wissenschaftliche Grundlagen, die erklären, wie die Welt funktioniert. Also da haben wir viele Bereiche natürlich aus der Medizin, physikalische Grundlagen, einfach Zusammenhänge, die der Realität entsprechen. Und da, glaube ich, ist es schon sehr wichtig für uns als Gesellschaft, aber natürlich auch als Unternehmen, dass man auf diesen Fakten beruht. Die Problematik ist natürlich, oder die Realität ist, dass es dann Abstufungen gibt und nicht alles ist Fakt, was auch so als Fakt verkauft wird. Und ich glaube, auch dort fehlen uns dann halt eben jetzt differenziertere Modelle, wie wir mit diesen Grundlagen umgehen. Wir, da muss ich dich korrigieren, arbeiten eben nicht primär datenbasiert. Also wir schauen natürlich die wissenschaftlichen Grundlagen. Sagen wir mal, wenn es in einem Projekt darum geht, zum Beispiel Verhaltensweisen von Menschen mit digitalen Tools zu unterstützen, schauen wir an. Da gibt es zum Beispiel Studien, die herausgefunden haben, beleidigt mehrfach, dass so Schrittzähler langfristig wahrscheinlich nicht so einen grossen Nutzen stiftet. Mhm. Weil im ersten Moment denkt man, gut, ich mache jetzt meine 10'000 Schritte, im zweiten Moment wird man zu faul, also geht es hin und ab. Dort bauen wir auf solche Grundlagen auf, wo Fakten sind. Und Zukunft kann man aber, und das ist ganz wichtig, kann man nicht mit Statistiken belegen, weil die sind immer vergangenheitsorientiert. Und natürlich gibt es gewisse Entwicklungen, haben wir ganz am Anfang gesagt, dass Bevölkerungswachstum zunimmt, dass wir alle älter werden. Da kann man quasi linear oder mit gewissen Modellen extrapolieren, also von der Vergangenheit herleiten. Aber unser Tool sind eigentlich, wir nennen das qualitatives Modeling. Also wir bauen Argumente und versuchen mit dem logischen Denken eigentlich Hypothesen zu entwickeln, was könnte passieren. Weil, bleiben wir bei dem Beispiel vom Metaversum, oder? Da wird jetzt sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Gibt es irgendeine datenbasierte Studie, die jetzt Nutzerverhalten analysiert, die uns sagt, welche Marktplätze in dem Metaversum in 5 Jahren funktionieren? Non-existing. Nicht möglich. Und da nützt es auch nicht, wenn man einen Haufen Excel-Tabellen baut und Berater anstellt, die das rechnet. Aber man kann sich qualitative Argumente basteln. Man kann sagen, also, es gibt einen Bedarf für Handel in dreidimensionalen Welten, weil schlicht und einfach der Emotionalitätsfaktor zweidimensional weniger gross ist. Dann gibt es neue Chancen durch, von mir aus, Kryptowährungen, die man einfacher kann zahlen kann. Dann gibt es Bedürfnis der Leute nach neuen Erlebnissen. Mhm. Und in dem, dass man quasi so qualitativ künftige Marktsituationen simuliert, indem man sagt, das sind die effektiveren Chancen. Technologisch möglich, ja. Geschäftsmodell würde funktionieren. Da gibt es künftige Bedürfnisse, die funktionieren. So kann man quasi extrapolieren oder mögliche Innovationsfelder vorausschauend bestimmen. Aber das läuft nicht mit einem Excel-Modell, sondern das basiert eben auf dem qualitativen Denken. Und darum haben wir auch keinerlei künstliche Intelligenz, die wir einsetzen, sondern die Vorschläge, die wir machen, die sind alle human brain powered.
Okay. Ja. Ja, das Metaverse, du hast es jetzt schon zweimal erwähnt. Ich habe es auch natürlich heute mitgenommen als Frage. Was mich würde wundern, gibt es eine Technologie, wo du vielleicht gleich schon jetzt kannst sagen, hey, dass die wird bahnbrechend sein? Vor allem in den verschiedenen Technologien, die mitgekommen sind, aus der Digitalisierung raus, ist es sogar das Metaverse. Ich meine, du hast es vorher gesagt, also wäre es ein Hype? Ich würde nicht sagen, es ist ein Hype, ich persönlich.
Also, ich würde schon ein bisschen differenzieren und sagen, das Metaversum ist keine Technologie, sondern es ist eine Anwendung. Mhm. Von leistungsfähige Rechner von Screens, die uns das quasi weiterspielen und so weiter. Ja. Aber natürlich gibt es ganz viel oder vielleicht eigentlich fast alle von diesen Technologien, die jetzt da in dem Mund sind. Und da gehört Blockchain dazu, da gehört 5G dazu, da gehört in der Biologie CRISPR dazu oder die mRNA-Wirkstoffe. Die haben einen riesigen Impact. Aber es ist wahrscheinlich halt eben nicht so, dass sie in der maximalen Ausprägung von dem, was machbar, denkbar ist, dann auch werden funktionieren. Also wenn wir mal künstliche Intelligenz ein bisschen bescheidener definieren, dann sagen wir mal, es geht um eine adaptive Mustererkennung oder eine lernfähige Mustererkennung. Und das hat natürlich ein riesiges Potenzial. Beispielsweise in der Medizin, beispielsweise beim Segmentieren von gewissen Kundenverhalten. Der Punkt ist vielmehr der, dass man es nicht absolut setzt und dann so tut, dass wir es alles ersetzen, sondern dass man halt die Technologie an den Ort stellt, wo sie einen Nutzen stiftet. Also wiederum das Koppeln vom Mehrwert, den sie stiftet, mit dem realistischen Potenzial. Es ist immer das. Mhm. Und eben, über das Metaversum, da kommt jetzt genau wiederum unsere Position zum Tragen. Ich habe gewisse Argumente, die dafür sprechen, dass ich jetzt zum Beispiel würde sagen, Arbeitsplätze komplett virtuell stattfinden, also die Wahrscheinlichkeit, dass künftige Konzernmitarbeiter 8 Stunden in einer Oculus-Brille in einem virtuellen Raum sind, ist eher gering, weil erstens die Technologie ist aufwendig. Den Leuten wird es irgendwie nach einer gewissen Zeit dizzy. Also solange wir Menschen sind, haben wir noch gewisse biologische Funktionen und, und. Also wir sammeln eigentlich Argumente pro und con. Und am Schluss ist es ganz wichtig, dass nicht unsere Meinung durchgesetzt wird. Ich kann sehr gut damit leben. Und das Ziel ist eigentlich, wenn wir mit der Bank 1 arbeiten und der Bank 2, die eine ist total technologieaffin und sagt, hey, wir sind die an der Forefront, wir sind die Ersten, dann sollen die so eine Anwendung bauen. Da gibt es genug Argumente, wo sie das können profitieren. Sie müssen einfach, und das ist unsere Leistung, verstehen, dass sie die und die Downsides haben. Und wenn jemand anders sagt, wir sind die Analogen, wir setzen nach wie vor auf den Menschen, weil wir nicht daran glauben, dann ist es ein anderer Outcome. Also nochmal, unsere Arbeit ist nicht darin, dass wir sagen, wir haben behauptet, das Metaversum wird in 10 Jahren so und so viele Milliarden generieren. Das weiss niemand und das wäre unseriös, wenn ich würde tun, als wäre es so. Aber wir können Argumente liefern, dafür und dawider. Und der Entscheid dafür ist ein unternehmerischer. Und ich als Unternehmer habe beispielsweise entschieden, da gibt es ja ganz andere, wir machen keine datenbasierte Trenderkennung. Wir könnten jetzt einen Algorithmus bauen, der uns aus 100'000 Zeitungen Schlagwort rauszieht und dann würde man sagen, ja, eben, da ist ein AI drüber und die AI predicted dann quasi, was kommt. Glaube ich persönlich, funktioniert überhaupt nicht und darum haben wir einen unternehmerischen Entscheid gefällt. Andere Organisationen machen das anders und der Markt wird entscheiden, wer sich dort durchsetzt und wahrscheinlich hat es für beide Ansätze auch eine Chance. Hat auch noch ein bisschen mit der DNA wiederum zu tun und mit den persönlichen Überzeugungen.
Wie ist denn euer Marktumfeld als Think Tank? Also du hast vor kurzem erwähnt, dass es viele so Labs gibt heutzutage. Ist da die Konkurrenzsituation gross?
Also im Vergleich natürlich zu wo wir gestartet sind, sind wir eigentlich allein auf weiter Flur gewesen. Da hat es wirklich praktisch niemand gegeben, der etwas Ähnliches gemacht hat. Und jetzt hat es tatsächlich eben viele neue Labs geben. Viele davon haben jetzt auch vielleicht nicht unbedingt ein ganzes so ein nachhaltiges Geschäftsmodell oder finanzieren sich mal dort oder da über eine Donation oder eine Stiftung. Aber es hat uns natürlich schon gezwungen, das Angebot nochmal stärker oder immer wieder stärker zu schärfen und auch weiterzuentwickeln. Und wir haben auf der einen Seite eben andere, sagen wir mal, Lab-Thinktanks, wo ähnliche Sachen machen oder versuchen zu machen. Wir haben zum Teil auch die klassischen Unternehmensberatungen, die lange auch nichts davon wollen wissen und so Design Thinking anbietet. Also da gibt es zum Teil auch vielleicht Universitäten, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also von dem her ist die Landschaft vielfältiger geworden, aber ich glaube, das ist durchaus positiv und das führt letztendlich zur Qualität. Und da haben wir eigentlich gar kein Problem drin, weil die Art Arbeit, die wir machen, halt einerseits wahnsinnig aufwendig ist, aber eigentlich Qualität am Schluss, was rauskommt, dann doch immer wieder zeigt, dass sich der Aufwand lohnt. Und darum sind wir wahrscheinlich jetzt auch seit einer langen Zeit noch immer sehr gut am Markt und haben, soll man wahrscheinlich sagen, einen höheren Vertrauensfaktor, weil wir uns halt eben nicht hinreissen lassen lassen, zu überschnellen und über euphorischen und auch nicht überkritischen Meinungen.
Ja, ich meine, ein Geschäftsfeld, wo es keine Mitbewerber gibt, ist kein spannendes Geschäftsfeld.
Ja,
was liebst du an deinem Job?
Die Abwechslung. Die Abwechslung. Ich bin wahrscheinlich eher ein ungeduldiger Mensch. Und mir ist es in dieser langen Zeit eigentlich nie langweilig gewesen. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich die Möglichkeit, auch können zu dem Wandel beizutragen und eigentlich an ganz vielen Stellen Menschen etwas mitzugeben können, im Sinn von einer Inspiration, im Sinn von einer Orientierung. Das ist das, was für mich am Schluss des Tages die Arbeit eigentlich lohnenswert macht, warum ich sie nach dieser langen Zeit immer noch sehr gerne mache.
Das ist dein Purpose von der Arbeit quasi?
Das ist mein Purpose, ja.
Was sind so Menschen, die dich speziell beeinflusst haben auf deinem Weg? Gibt es da irgendwie so Personal Influencers, die wichtig sind für dich?
Ja, das gibt's tatsächlich. Es sind verschiedene Leute gewesen, zum Teil Lehrer noch in jüngeren Zeiten, zum Teil auch Freunde, die mich beeinflusst haben, die wie ein grösseres Bild hatten, hat mich beeindruckt, so als ich noch so Teenager-Jahre war. Und dann habe ich beruflich tatsächlich vor allem zwei Leute gehabt, die eine Art Mentorenrolle hatten, die auch das geglaubt haben, was ich da mir überlegt habe und das, cool. Und das unterstützt haben, ja, absolut.
Also in deiner früheren Tätigkeit sind die, hast du mit ihnen geschafft?
Ja, nein, jetzt auch bei der Gründung von Wire sind es ganz explizit zwei Leute gewesen, jemand aus dem wissenschaftlichen Umfeld und jemand aus dem wirtschaftlichen Umfeld, eben wirklich an mich geglaubt haben und mir Freiheits gerade gelassen haben und meine zum Teil vielleicht mühsame Ideen auch einfach gedreht haben, obschon sie vielleicht nicht alles verstanden haben. Und das ist, da würde ich mein Leben lang dankbar sein. Und das ist auch ein grosses Learning gewesen, dass auch jemand eben das Vertrauen schenkt. Und das möchte ich umgekehrt so auch machen.
Es braucht es irgendwie auch, oder? In einer Gründung. Es ist ein gewisses Risiko. Es ist ein Milestone im Leben von einem Menschen und da braucht es irgendwie auch so ein bisschen das Vertrauen von Leuten, von Mentoren etc. Sonst ist es schwierig.
Ja, absolut. Und in unserem Fall war es auch nicht so gewesen. Ich habe nicht mit Wire angefangen, schon mit einem ganz genauen Vorstellung, was mal dazu rauskommt, sondern ich bin wirklich viel mehr getrieben gewesen von deren Idee, von deren Interdisziplinarität und von dem grösseren Bild. Die Elemente, die ich am Anfang gesagt habe, ohne aber jetzt schon, ich habe nie ehrlicherweise einen Businessplan geschrieben und gesagt, dann in diesem Jahr sind wir dort. Und dann, das ist viel stärker von innen getrieben gewesen. Und darum ist das Vertrauen im eigentlichen Sinn des Wortes halt einfach eine wichtige Stütze gewesen. Und sonst hat es natürlich rundum Leute, die ich nicht kenne, also eine Art Personen, Leute gegeben, die einfach, die ich immer inspirierend gefunden habe. Und das sind sicher solche, die wahrscheinlich außerhalb vom üblichen Sachen gemacht haben, durchaus auch künstlerisch, musikalisch, die irgendwie Grenzen überwunden haben. Und vieles von dem, was ich gemacht habe, ist auch aber jetzt nicht rein primär durch eine ökonomische Logik getrieben gewesen, sondern durch wie ein grösseres Bild.
Was sind deine persönlichen Ziele? Das ist ein schwieriger.
Ja, das ist, also, da kann man natürlich sich jetzt da so einen Haufen Sachen vorstellen, die gut tönen. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich also beruflich oder jetzt mit Wire eigentlich die Idee von dem Think Tank, wo wir jetzt schon so lange dran sind, möchte die Heritage möchte weitertragen und eigentlich eben die Inspiration und den Einfluss auf Organisationen, auf andere Leute in einem positiven Sinn können weitertragen. Also ich möchte ein Kurator sein in dem Sinn, wo hilft, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft in das 21. Jahrhundert zu tragen. Und für mich privat, glaube ich, hat das viel mit in dem Sinn Sinnstiftung zu tun auch, wo ich die anstrengende Arbeit, die ich mache, auch mit Familie kann verbinden und am Schluss ganz für mich selber natürlich auch eine Lebensqualität habe, wo ich selber Inspiration habe, wo ich kann mit spannenden Leuten Zeit verbringen, wo ich auch die Möglichkeit habe, mich zu Zeit auszuklinken oder halt auch ganz andere Sachen zu machen, die überhaupt nichts mit Arbeiten oder sonst etwas zu tun haben.
Und gibt es so einen Kunden aus einer Branche, wo du sagst, das wäre mal cool, so für diese Branche zu arbeiten?
Also wir haben schon tatsächlich das Glück gehabt, dass wir, glaube ich, kaum eine Branche bis jetzt ausgelassen haben. Von dem her, nein, Branchen sind eigentlich weniger relevant und ich arbeite am liebsten mit Leuten. Wir reden in der Regel auch nicht von Kunden, sondern von Partnern, weil wir das immer so eigentlich in einem gemeinschaftlichen Sinn verstehen. Also wir könnten, glaube ich, auch nicht Projekte machen mit einfach als reinen Auftrag und machen das. Also wir sind in dem Sinn keine Agentur. Aber für uns sind die Projekte eigentlich am spannendsten, wo man einerseits wirklich ein grösseres Bild hat, also eine Transformation, wo geht und wo wir können dazu beitragen, das grössere Bild auch in den Alltag zurückzutragen. Das heisst auf der Ebene von einer Strategie, aber dass es halt. Und das ist das, was am meisten Freude macht, wenn es am Schluss bei den Kunden selber und bei den Mitarbeitern etwas hinterlässt. Ja. Und wir haben immer auch wieder Projekte, wo wir langfristig mit Partnern zusammenarbeiten. Wir bauen eine Art Think-Tank-Struktur. Und ich habe gesagt, wir haben mit Privatbanken früher lang geschafft. Und dort hat es tatsächlich ganz viele Situationen gegeben, wo wir eben auf der Ebene von der Geschäftsleitung und Verwaltungsräte, aber auch auf der Mitarbeiter- und der Kundenebene etwas haben können bewegen, wo ich jetzt noch Leute treffe, die auf der Straße kommen und gesagt haben, oh, dort vor 10 Jahren haben wir den Anlass gemacht. Oder sie haben dort und dort das gemacht. Und das ist ihnen geblieben. Und so diese Art Projekte sind die, die für mich am meisten bedeutet.
Die nachhaltig etwas bewegen.
Ja.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir sind am Ende von dem Podcast. Es war Decode the Bass mit dem Stefan Sigrist von Wire. Mein Name ist Fabio Emch. Bis bald.
Danke vielmals. Sehr spannend gewesen.
Jim und Jim Podcast. Decode the Bass.